Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità promosso dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano.
Un saluto a tutti gli ascoltatori del podcast Alto Adige Cultura. Il 25 marzo scorso le tre ripartizioni alla cultura della provincia autonoma di Bolzano, la ripartizione turismo ed Alto Adige Marketing, hanno organizzato un workshop tra operatori dei settori culturali e turistico. Obiettivo del workshop, organizzato dopo una serie di incontri preparatori, era quello di trovare nuove vie di collaborazione tra i due settori. In questa prima parte ascolterete l'apertura dei lavori e la relazione di Oliver Scheidt, amministratore delegato della Capitale Europea della Cultura 2010, la RUR. La sua relazione aveva l'obiettivo di illustrare come sia stato possibile mettere d'accordo una moltitudine di realtà molto diverse tra loro per rilanciare l'immagine di un'area associata per decenni quasi solo alle industrie ed alle miniere di carbone. Tutti i relatori hanno parlato nella propria madrelingua. Buon ascolto.
Schönen guten Morgen zusammen. Richtig verbunden, so heißt das Motto der heutigen Tagung. Was heißt das eigentlich? Sie sind heute in der Früh vielleicht im Brunneck in den Zug gestiegen und ganz relaxed in Bozen wieder ausgestiegen. Da muss man sagen, richtig verbunden. Sie diskutieren vielleicht morgen im Kloster Marienberg über die Zukunft von Wirtschaft und Verantwortlichkeit. Auch richtig verbunden. Oder Sie sehen atemberaubende Bilder in National Geographic über das UNESCO-Weltkulturerbe Dolomiten. Richtig verbunden. Oder Sie kredenzen Ihren Gästen ein leichtes Frühlingsgericht aus Südtiroler Qualitätsprodukten mitten in den Wiesen des Figeljochs. Richtig verbunden. Oder Sie erleben das Herbert-Bixner-Trio vor der Kulisse der Seisser Alm inmitten im Schnee. Auch richtig verbunden. Werte Damen und Herren, Vertreter dreier Sprachgruppen aus allen Landesteilen, aus dem privaten und aus dem öffentlichen Sektor, im Namen der Landesabteilungen für deutsche Kultur, italienische Kultur, ladinische Kultur, im Namen der Südtirol Marketinggesellschaft und im Namen der Abteilung Tourismus darf ich Sie ganz herzlich zu diesem Workshop begrüßen. Wir möchten Ihnen heute eine Kommunikationsplattform bieten, um darüber nachzudenken, wie wir effizient die lokalen Besonderheiten und die Werte unserer Kultur den Mitbürgern und unseren Gästen erlebbar und begehrlich machen können. Einmal dies die Rolle der Kultur und andererseits mit Hilfe des Tourismus Werte und Kultur zu fördern. Und warum das Ganze? Beides im Sinne der Steigerung der Standortattraktivität und der Wettbewerbsfähigkeit für unseren Lebensraum, für unseren gemeinsamen Lebensraum Südtirol. Und wie wir uns das Ganze vorstellen, wird uns Dr. Engel, Direktor der SMG, kurz präsentieren.
Ja. Einen schönen guten Morgen. Herzlichen Dank, dass so viele von Ihnen sich jetzt wirklich einen ganzen Tag zu diesem Thema Zeit nehmen. Wir arbeiten zusammen mit den Kulturabteilungen schon seit einigen Jahren am gemeinsamen Projekt Destination Südtirol und die darin stattfindende Kultur. Wir haben hier Wege hinter uns, die von einer ganz normalen Zusammenkunft geführt haben zu konkreten Projekten. Wir haben uns verständigt darauf, dass Kultur Alltagskultur ist, aber dann auch alles das, was sich mit dem Thema Veranstaltungen in Südtirol abspielt, einen großen Teil davon ausmacht. Wir haben in den letzten Jahren immer stärker zusammengefunden und nur um ein Produkt aus diesen Zusammenkünften zu zitieren. Die Museum Mobil ist eindeutig ein Produkt dieser Zusammenkunft gewesen, weil wir andererseits, wenn wir nicht angefangen hätten, darüber zu reden, wie kann eigentlich auch Mobilität und museale Welt zusammenkommen, wie können wir für mehr Frequenz sorgen, dann ist das eindeutig darauf zurückzuführen, dass wir hier sehr, sehr früh angefangen haben, Gespräche zu führen. Nicht immer alles kann sich dann direkt umsetzen in unmittelbare Aktion, ist auch gar nicht notwendig. Wichtig ist, dass man in Summe dieses Südtirol als einen wichtigen Kulturplatz im Auge hat. Und deshalb haben wir Vorbereitungstreffen zu diesem heutigen Treffen organisiert. Es gibt daraus eine ganze Menge von Ergebnissen, die schriftlich festgehalten worden sind. Hier wurde also im Vorfeld zu dieser Tagung schon sehr viel in Köpfe investiert und in Überlegungen und in Auseinandersetzungen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich dafür die Zeit genommen haben, Ihre Energie aufgebracht haben, Ihre Zeit dafür hergenommen haben. Und ich habe so das Gefühl, dass diese Energie nicht umsonst ist. Heute ist der Abschluss dieser Serie, allerdings nicht der Abschluss des Nachdenkens und auch nicht der Abschluss des Arbeitens. Denn alles das, was wir heute hier produzieren wollen, wird dann eher wenig ein Ergebnis sein, wo man sagen kann, jetzt haben wir es geschafft, sondern eher ein Auftrag sein, wir müssen hier noch konkret weiterarbeiten. Wie oft in Südtirol ist es gut, dass man nicht immer im eigenen Saft herumkocht, sondern sich auch von außen beschauen lässt, im wahrsten Sinne des Wortes. Deshalb haben wir einen namhaften Referenten nach Südtirol geholt. Gestern war er schon da, hat sich das auch ein bisschen angeschaut, so als Gefühl. Mir ist immer ganz wichtig, dass jemand, der zu diesem Thema spricht, auch nach Südtirol kommt und ein bisschen von dieser Lebensart mitkriegt, auch wenn er nur einen Abend oder einen Nachmittag da ist. Aber wenn man in Bozen ist, kann man ein bisschen spüren, was hätte es denn auf sich mit dieser Südtiroler Lebensart, mit dieser Art und Weise, wie man sich mit einem Thema auseinandersetzt. Und deshalb haben wir Herrn Scheidt nach Südtirol gebracht. Ich freue mich sehr, dass er das angenommen hat. Der nächste Tag aus dem Programm oder der nächste Verlauf aus diesem Programm hat eher mit Arbeit zu tun, mit Auseinandersetzung. Ab und zu heißt Auseinandersetzung auch, dass man sich eben auseinandersetzt und klar macht, wer welche Standpunkte vertritt. Am Ende ist mir ein Anliegen, dass wenn wir am Abend rauskommen, dass wir alle das Gefühl haben, wir haben uns trotz der Auseinandersetzung auch noch einem gemeinsamen Ziel gewidmet. Und das gemeinsame Ziel heißt für mich immer, dass wir heute das denken, was in 10 Jahren erfolgreich sein wird. Destinationsmarketing hat wenig damit zu tun, dass wir heute sozusagen sagen, das Wichtigste ist, dass wir die Veranstaltung übermorgen gut über die Bühne bringen. Sondern die Frage ist eher, hat man eine Idee oder einen Gedanken oder auch eine klare Strategie, wie muss denn Südtirol eigentlich in 20 Jahren ausschauen? Und wenn wir das heute auf den Weg bringen, dann legen wir die Gleise für einen eventuellen Erfolg, den man nie garantieren kann. Letzten Endes ist all das eine programmatische Arbeit, bei der man den langen Atem haben muss, nicht zu glauben, wenn wir es heute beschlossen haben, haben wir es morgen erreicht, sondern diese Arbeit hat immer damit zu tun, klare Ideen zu formulieren, in welche Richtung geht das, was müssen wir heute tun, damit wir morgen dort ankommen. Und für mich ist der Spruch oder die Weisheit, die sagt, wenn du nicht weißt, in welchem Hafen du ankommen willst, ist jeder Wind der richtige oder eben auch der falsche. Und deshalb ist das heute so, dass wir heute versuchen, gemeinsam so eine Art Hafen zu definieren. Wo möchten wir denn eigentlich ankommen? Und um am Ende alle Schritte zu setzen, die uns dann danach führen und immer wieder den Kompass einzustellen und zu sagen, sind wir richtig, sind wir falsch. Das ist eine große strategische Arbeit. Ich bin sehr froh, dass die Assessorate oder Ressorts, muss man sagen, ich habe gelernt, das Wort Assessorat gibt es nicht mehr. Also deshalb muss man jetzt Ressorts sagen. Es gibt ja auch, wäre ja auch blöd, wenn die Ressortleiter plötzlich Assessorate leiten sollten. Das ist ja falsch. Also sie leiten ja Ressorts. Also wenn die Ressorts von Tourismus und Kultur hier zusammengespielt haben, das mitfinanziert haben, aber vor allem auch dahinter gestanden sind, hinter der Idee, heute alle da sind. Ich darf mich sehr herzlich bedanken, dass die Ressortleiter heute alle da sind, die damit auch Ausdruck geben, dass ihnen die Sache wichtig ist. Und deswegen freue ich mich, dass wir uns auch noch zu einer professionellen Moderation entschieden haben. Ich gebe das Mikrofon jetzt sehr gerne weiter an unsere Moderatorin, die uns durch den Tag begleiten wird. Am Ende dieser Arbeit werden wir uns dann treffen und ich bin schon gespannt, ob wir da beim Schlusswort sagen können. Wir haben nicht alle Probleme gelöst, wir haben auch uns nicht überall verstanden, wir haben uns im wahrsten Sinne des Wortes auch oft mal auseinandergesetzt mit dem Thema, aber in etwa erkennen wir jetzt die Richtung, in die wir fahren wollen, das wäre mir das Wichtigste und ich wünsche mir, dass das auch in Ihrem Sinne ist. Herzlichen Dank.
Einen schönen guten Morgen und ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute durch diesen Tag begleiten darf. Un buongiorno a tutti voi e un cordiale benvenuto a voi che siete venuti a discutere le possibilità di collaborazione tra cultura e turismo in Alto Adige. Auguro a tutti noi una giornata interessante che porti a dei risultati concreti e che diano un'ulteriore spinta per proseguire su questa strada comune. Per quanto riguarda la lingua usata, propongo che ognuno parli nella propria lingua. Se qualcuno dovesse avere delle difficoltà nel seguire i discorsi nell'altra lingua, prego che ce lo faccia sapere e noi provvederemo a trovare una soluzione per questo. Ich komme gleich zum Programm des heutigen Tages, das im Wesentlichen aus drei Teilen bestehen wird. Wir werden beginnen mit einem Impulsreferat aus einem ganz konkreten Beispiel, einem sehr erfolgreichen Beispiel der Vernetzung von Kultur und Tourismus. Und zwar nämlich das Beispiel der Kulturhauptstadt 2010, Ruhr. Und dann gibt es auch Möglichkeiten zu Rückfragen. Nach der Mittagspause, die von 13 bis 14 Uhr dauern wird, treffen wir uns in einem anderen Raum zu Diskussionsrunden, zu Themen, die wir Ihnen noch vor der Mittagspause auch vorstellen werden. Beschließen tun wir den Tag dann am Ende mit einem runden Tisch, an dem die Landesrätin für deutsche Kultur, die Landesräte für die ladinische und italienische Kultur und der Landesrat für Tourismus teilnehmen werden. Ich würde sagen, wir beginnen gleich mit dem ersten Teil, zu dem ich ganz herzlich Dr. Oliver Scheidt begrüße. Dr. Scheidt hat Musik und Jura studiert. Von 1986 bis 1993 war er beim Deutschen Städtetag tätig. Von 1993 bis 2009 war er, also 16 Jahre, war er Kulturdezernent der Stadt Essen. Und seit 2006 ist er Geschäftsführer der Kulturhauptstadt Europas Ruhr 2010, die zum Motor für die kulturpolitische und kulturtouristische Entwicklung der Metropole Ruhr geworden ist. Er war nicht nur ist nicht nur Geschäftsführer, sondern war auch Moderator für die Bewerbung als Kulturhauptstadt. Seit 1997 ist er Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft. Seit 2007 Professor für Kulturpolitik an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Sie sehen, die Liste ist lang. Er ist auch Mitherausgeber des Standardwerks Kulturmanagement und Kulturpolitik und Autor zahlreicher Publikationen. Er hat mir auch gesagt, ab 2012, wenn also das Projekt Kulturhauptstadt Ruhr abgeschlossen sein wird, wird er als selbstständiger Berater für Städte und Regionen tätig werden, und zwar immer in den Bereichen Kultur und Tourismus. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind und zu uns zum Titel Netzwerk Kultur und Tourismus der Kulturhauptstadt Ruhr 2010 von Ihrer Erfahrung in der Netzwerkarbeit zwischen Kultur und Tourismus berichten werden. Bitte schön, Herr Dr. Scheidt.
Guten Tag, buongiorno, bon idée, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Engel, liebe Frau Prada. Ich habe mich Südtirol genähert. Zunächst mal auf eine sehr angenehme Weise. Ich war erstmals hier vor wenigen Wochen, Alta Badia, und bin die Gran Risa runtergefahren. Das war schon ziemlich aufregend. Aber noch viel aufregender war es, sich auf dieses Thema einzulassen. Denn nachdem ich zugesagt hatte, nach Bozen, wo ich auch noch nie war, würde ich gerne mal kommen, sagte ich zu Frau Krepertz, wurde mir immer klarer, was soll ich Ihnen eigentlich erzählen? Sie sind doch ein touristischer Riese. 500.000 Menschen haben 26, 27 Millionen Übernachtungen. Und das Ruhrgebiet hat 5,3 Millionen Einwohner und gerade mal jetzt 6,5 Millionen Übernachtungen generiert. Davor waren es 5,5. Also das ist ja fast schon Frevel, wenn ich jetzt Ihnen was über Tourismus erzählen wollte. Andererseits haben wir 5 Opernhäuser, 4 Philharmonien, 20 Kunstmuseen. Die Städte im Ruhrgebiet geben 371 Millionen Euro jährlich für Kultur aus. Da sehen die Verhältnisse vielleicht ein bisschen anders aus. Insofern ist mein Selbstbewusstsein wieder ein bisschen höher geworden. Ich habe gedacht, naja, ich kann ja doch dahin fahren und Ihnen was erzählen. Aber die Gegensätze sind schon immens. Andererseits von Gegensätzen, von Andersartigkeiten zu lernen, ist ja vielleicht genau das Spannende, was heute über diesem Tag stehen kann. Denn wir wollen ja etwas verbinden, was nicht immer so zusammenpasst. Ich sagte schon, wer denkt schon an Ruhr, wenn es um Tourismus geht? Es hat sich ein bisschen geändert. Wir sind jetzt nach den Umfragen, die wir gemacht haben, auch auf der Tourismusbörse und überall kommen immerhin die Leute mal an den Stand und fragen. Der von Südtirol war schöner. Also Ruhr? Fragezeichen. Was haben Sie für Bilder im Kopf, wenn Sie diese Städte sehen? Wenn Sie an Ruhr denken, vielleicht solche hier. Zweiter Weltkrieg. Dicke Bertha, Krupp. Dort war die Kriegsmaschinerie für den Ersten und den Zweiten Weltkrieg. Mit diesen Bildern sind die Geschichtsbücher Europas gepflastert. Das ist das Bild, was die Menschen in Europa vom Ruhrgebiet haben. Und wenn sie durchfahren, kriegen sie eine Bestätigung. Die Schornsteine sind da, die Zechen sind da. Und als wir Kulturhauptstadt wurden 2006, rief ein Redakteur des Handelsblattes einer großen Wirtschaftszeitung bei uns an, wir möchten gerne eine Zeche in Essen besichtigen. Da sagte mein Kollege, es gibt hier keine Zeche mehr in Betrieb. Die letzte ist 86 geschlossen worden. Wir hatten mal 50. Aber Vorurteile sind viel, viel länger im Bewusstsein als solche Dinge, die wir eigentlich in Kultur und Tourismus erreichen wollen. Man hat immer wieder mit diesen Bildern in den Köpfen zu tun. Und da haben Sie es leicht. Sie können einfach die Dolomiten zeigen. Wir haben es schwer gehabt. Nun, vielleicht haben Sie auch so ein Bild im Kopf. Das ist ein Schalke 04-Fan, also auch für die Hinteren nicht unbedingt zu erkennen, dass da S04 steht. Wenn Sie Rot-Weiß fragen, sagen die S04 die Scheiße vom Revier. Und bei Borussia Dortmund sagen die zur Schalke Arena, eines der schönsten Stadien, die Turnhalle von Schalke. Ne? Also so ist das bei uns, dass es über den Fußball vor allen Dingen gegeneinander geht. Bei der Sprache sind wir uns ähnlicher als hier in Südtirol untereinander. Also, aber da im Fußball wird eine sehr klare, deutliche Abgrenzungssprache gesprochen. Das habe ich Ihnen jetzt schon mal klar gemacht. Und wenn man morgens ins Essener Rathaus kommt, in Essen ist fünftklassig, ja. Also mein früherer Verein Rot-Weiß Essen ist in der 5. Liga. Helmut Rahn, alles sowas ganz, ganz alte Vorzeit. Dann sieht man, wer blau-weiß und wer schwarz-gelb ist. Weil die Minen, an denen können Sie das schon erkennen. Also es ist bei uns fast Religion. 53 Städte gibt es im Ruhrgebiet, die alle diese Namen haben. Und ich sehe schon, dass sie jetzt mühsam dabei sind, sich zu merken. Es hat noch keiner geschafft, meine Wette einzulösen, innerhalb von einem Tag auswendig lernen, eine Kiste Champagner dafür zu bekommen. Ich hätte selbst Schwierigkeiten. Und wir haben dann einfach gesagt, bevor wir das jetzt hier weitermachen, jede dieser Städte, müssen Sie sich vorstellen, hat eine Marketinggesellschaft. Es gibt 30 touristische Gesellschaften im Ruhrgebiet und Castrop-Rauxel versucht dann also in Bozen Touristen zu gewinnen oder Neukirchen-Flüen in München aufzuschlagen. Das hatte den Erfolg, den Sie kennen, nämlich gar keinen. Und Sie müssen sich vorstellen, dass 120 Leute hier in diesen Städten für Tourismus arbeiten und die regionale Organisation, die Ruhr Tourismus GmbH, hat gerade mal 25 Mitarbeiter. Das kann nicht erfolgreich sein und insofern muss, wenn wir das Ganze vermarkten, mussten wir etwas Neues entwickeln, wo alle sich dahinter stellen. Und deswegen haben wir dieses Bild gemacht und haben gesagt, ja, wir spielen einfach mal Stadt, Land, Fluss, Metropole. Das war die Herausforderungsstrategie, das Ruhrgebiet als Metropole zu bezeichnen. Na, das hat uns natürlich auch kaum einer abgenommen. Aber das war schon mal gut, denn die Diskussion darüber, ob wir eine Metropole wären, wie wir es denn werden könnten und so weiter, die hat schon uns sehr lange beschäftigt und beschäftigt uns auch weiterhin. Das war unsere Weihnachtskarte 2006, um das einmal deutlich zu machen. Nach Paris, London ist Ruhr der drittgrößte Ballungsraum in Europa. Wir sind größer als Berlin, größer als Athen, größer als Rom, was die Einwohnerzahl anbelangt. Und ich sagte Ihnen vorhin auch schon, im Kultursektor können wir zahlenmäßig es mit fast allen anderen Metropolen in Europa aufnehmen. Aber bewusst war uns das nicht. Als unsere Werbeagentur dies Bild vorgeschlagen hatte, haben wir erst gesagt, es ist ja sehr, sehr selbstbewusst. Berlin ist da ein Glühwürmchen. Ich meine, es ist ein bisschen künstlerisch angefettet, das Bild. Aber es wurde bei uns abgerufen. Als Weihnachtskarte hatten wir es versendet und danach kam es in allen Zeitungen. Und es hat sich eingeprägt bei uns. Und es bedeutet natürlich jetzt nicht, dass die Ruhris, wie wir sie nennen, jetzt alle mit diesem Selbstbewusstsein durch die Gegend laufen. Aber als ich gefragt wurde, 2006 am 15. März von der Europäischen Jury, sagen Sie bitte, was man dann 2011 sehen kann, was man jetzt nicht sehen kann, habe ich geantwortet, ich hoffe ein neues Bewusstsein, ein neues Selbstbewusstsein und ein neues Bewusstsein von diesem Ballungsraum. Daran haben wir eben, Sie haben völlig recht, Herr Engel, 10 Jahre gearbeitet, denn am 9. Januar 2001 hatten wir die Idee, uns zu bewerben und am 9. Januar 2010 wurde die Kulturhauptstadt eröffnet und jetzt schreiben wir also genau 10 Jahre weiter und ich schaue also auf eine 10-jährige Entwicklung zurück. Ich möchte Ihnen zunächst unser Programm vorstellen, natürlich nur in Auszügen, es waren 5000 Veranstaltungen in 300 Projekten. Dann etwas nochmal zur Markenentwicklung sagen und Sie werden merken, dass hier nicht unterschieden wird zwischen touristischer Vermarktung und kultureller Vermarktung. Das habe ich gelernt in dem ganzen Prozess. Wir haben ja als Kulturhauptstadt den Auftrag, Europa eine Geschichte zu erzählen, europäische Geschichte zu erzählen und haben von vornherein, von Beginn an, von 2004 an mit den Touristikern ganz eng zusammengearbeitet. Nicht jede Veranstaltung, die wir gemacht haben, war natürlich touristisch relevant, aber wir haben immer unsere Listen von Projekten danach durchgeschaut, welches der 300 Projekte ist denn touristisch relevant und das dann mit der Ruhr Tourismus GmbH auch immer wieder abgestimmt. Und bei der Markenentwicklung immer mehr auch beide Dinge zusammengedacht. Insofern werden Sie jetzt zunächst mal nicht unterscheiden können, ob es sich um Kulturtourismus oder Tourismusmarketing oder Kulturmarketing oder nur Kultur im engeren Sinne handelt. Eine Unterscheidung noch, ich weiß nicht, wie weit das in Südtirol eine Rolle spielt, bei uns eine ganz große. Wir wollten den Binnentourismus ankurbeln, dass also der Gladbecker auch mal nach Bochum fährt und der Dortmunder mal nach Essen kommt. Weil die Tageszeitungen immer nur auf die Stadt bezogen. Sie müssen sich vorstellen, Essen hat 580.000 Einwohner, da ist man sich schon mal selbst genug in Kultur. Und Gladbeck daneben kriegt gar nicht mit, dass wir da ein ganz tolles Schauspielangebot haben, weil die Tageszeitungen es schon nicht berichtet. Also das war eine große, wichtige Aufgabe, innerhalb dieses großen Ballungsraumes auch den Binnentourismus anzukurbeln. Und übrigens, das ist ja der Grund, warum es Aldi und Deichmann bei uns, warum die bei uns entstanden sind. Die haben nämlich dort ihr Geld gemacht und sind dann in die Welt rausgegangen. Und all die Brüder wohnen ja in Essen beide, gehören zu den 10 reichsten Menschen der Welt. Also die haben im Ruhrgebiet ihr Geld gemacht, weil da schon so viele Menschen leben. Und deswegen war es, bei Aldi ist eine Marke, die ist dann überall sichtbar, aber Kultur muss sich ja unterscheiden. Es soll ja nicht eine Kultureinrichtung genauso aussehen wie die andere. Das wäre der größte Fehler, den man machen könnte. Und Direktor will das schon gar nicht. Wir haben unser Programm, und Sie werden das jetzt erleben, immer wieder versucht, in eine Geschichtserzählung zu bringen. Geschichten, Geschichten, Geschichten. Storytelling, Storytelling, Storytelling. Und das werde ich nachher, wenn ich dann auf Südtirol eingehe, auch in aller Bescheidenheit und Zurückhaltung eines einmaligen Touristen in Super Ski Dolomiti und einen nächtigen Touristen Bozen in aller Vorsicht tun. Und jetzt kenne ich mich natürlich noch aus. Mythos Ruhr, warum haben wir das genommen? Wir wollten nicht die Bilder wegradieren, die in den Köpfen sind. Wir wussten doch, dass Zollverein, dass der Gasometer, dass solche Bilder in den Köpfen sind. Also haben wir gesagt, wir wandeln sie um. Ich möchte Ihnen mal ein Beispiel geben. Der Reichstag in Berlin stand für die Zeit des Dritten Reiches nach dem Zweiten Weltkrieg. Obwohl er in der Weimarer Zeit gebaut war, von Hitler besetzt wurde, dann von den Alliierten eingenommen. Immer mal wieder hat der Deutsche Bundestag dort getagt, aber er stand für ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte, hat durch eine Kunstaktion im kollektiven Gedächtnis aller Menschen, die 10 Tage stattgefunden hatte nur, eine neue Bedeutung bekommen. Und mit der Kuppel von Norman Foster steht er für die Berliner Republik, für eine freiheitliche Demokratie. Und ich habe die Kunstaktion nicht mit Worten erwähnt, es war Christus Verhüllung. Und Sie sehen, dass man ein Gebäude auch umdefinieren kann und ins kollektive Gedächtnis mit einer anderen, neuen Botschaft einfügen kann. Und genau das haben wir auch versucht, mit den Orten der Industriekultur hinzubekommen, zu sagen, sie stehen nicht mehr für Ruß, Kohle, Stahl, Mythos, Ruhr, aber doch als Wert anwesend, Solidarität und Stolz der Bergarbeiter. Und daraus wollen wir eine neue Metropole gestalten. Das machen wir mit den Bildern und den Geschichten von Sprache, Theater, Kreativwirtschaft und Musikleben. Und für jedes dieser Kapitel, der 9 Kapitel eines Buches, und dahinter steckt eine 3-4-jährige Arbeit, bis wir so weit waren, in der Kulturhauptstadt Erzählung. Dahinter steckt, dass wir gesagt haben, ja, jedes dieser 9 Kapitel dieses großen Buches Kulturhauptstadt, Programm 300 Projekte, 5000 Veranstaltungen, sollte ein Key Visual bekommen, also ein Bild, was miterzählt, was gemeint ist. Und Sie sehen hier, dass da der Wandel immer wieder mit drin steckt. Ich kann das jetzt gleich nochmal in größerer Bildfolge zeigen. Ich wollte Ihnen nur einmal zeigen, so waren unsere 9 Kapitel. 9 Broschüren sind erschienen zu diesen verschiedenen Kapiteln. Und so haben wir unsere gesamte Kommunikation auch zielgruppenscharf dann auf die jeweiligen Zielgruppen ausgerichtet. Einige wenige Projektbeispiele. Mythos Ruhr. Wo kommen wir her? Und da hatte ein Freund von mir eine ganz, ganz tolle Idee. Er hat gesagt, ja, da, wo die Zechen waren, schätzen Sie mal, wie viele Zechen sind noch in Betrieb? Im Ruhrgebiet gab es mal 300. In Essen keine mehr. Der Kohlebergbau soll ja 2018 abgeschlossen werden. Jetzt mit Japan fängt das schon wieder an, darüber nachzudenken. Also es gibt noch 3. Es gibt noch 3 im Ruhrgebiet, die in Betrieb sind. Aber alle anderen sind nicht mehr in Betrieb. Aber es gibt über 300, 400 Zechenanlagen. Und der hat die Idee gehabt, über 10 Tage lang diese Zechen zu markieren mit einem 4,80 Meter großen heliumgefüllten Ballon, der dann von ehrenamtlichen Kräften hochgelassen wurde. Und daraus sind dann diese Bilder entstanden. Und das war im Mai der Moment, wo die Menschen sich dahinter gestellt haben und gesagt haben, ja, die Kulturhauptstadt ist ja etwas, was unsere Identität erzählt. Der, der in Duisburg den Schacht zugemacht hat vor 20 Jahren, als er geschlossen wurde, war der Erste, der den Ballon wieder aufgelassen hat. Und die kamen dorthin und haben dann erzählt, was dort war. 311 Standorte haben wir so markiert im Ruhrgebiet mit vielen tausend ehrenamtlichen Kräften. 3500 ehrenamtliche Kräfte waren dabei. Und da sind diese Bilder entstanden. Das ist hier das Gelände von Zollverein. Und es war 10 Tage lang, war das Ruhrgebiet unterwegs. Und war es auch noch spannend, weil wir sie nicht immer auflassen konnten, weil dann Wind kam. Und auch so ein Bild, dass sie nicht nur meinen, sie hätten nur Zechen. Das ist jetzt muss ich wieder sagen, ist wunderschön. Das ist wieder diese Selbstrechtfertigung. Jemand, der in Südtirol sagen will, wir haben auch grüne Flächen. Ja. Essen hat mehr als 50% Stadtgrün. Aber damit können wir doch nicht werben, schon gar nicht hier. Also haben wir damit nicht geworben. Wenn die Leute kommen, sagen, boah, ist ja doch ganz nett hier. Ja, gut. Also dieses kleine Mädchen im Essener Süden, da sehen Sie die Villa Högel da irgendwo in den Wäldern. Ja, und das ist mein Lieblingsbild. Es erzählt eine Geschichte. Es ist übrigens aus 4000 Fotos, die uns aus dem Fotowettbewerb von Laien eingereicht worden sind, hat jemand diesen Schnappschuss hinbekommen. Und das heißt, wir haben das, was uns ausmacht, gewandelt in eine neue Form, in eine künstlerische Form und damit die alte Geschichte neu erzählt. Metropole gestalten, Sie sehen jetzt hier ein Kunstwerk auf einer Halde. Wir haben auch Berge, die heißen Halden. Das ist Geröll, was aus der Tiefe kam und als Kohle nicht verwendbar war. Das ist der Ausschuss dessen. Das nennt man immer im Bergbau der Ausschuss. Das ist manchmal sagt man, ja, das ist ja das, was man nicht verwenden kann. Und das wird dann manchmal auch auf den Kulturausschuss angewendet, dieses Bild. Da musste ich mich immer sehr gegen wehren. Also Parallelitäten im Ruhrgebiet zwischen Politik und Bergbau sind natürlich immer wieder da. Auch die Solidarität ist nicht immer so ausgeprägt bei uns. Aber gut, dieses Kunstwerk Tiger and Turtle erscheint übrigens erst jetzt im September. Der Grundstein ist gelegt. Und diese Halden, die sind Berge, von denen aus man dann Überblick hat. Die sind künstliche Berge. Und in der internationalen Baustelle im Emscher Park hat man immer mehr diese Berge genutzt und mit Kunstwerken überhöht. Also da eine Landmarke gesetzt, weil wir sie ja nicht natürlicherweise haben. Und unser künstlerischer Direktor, wir haben 4 künstlerische Direktoren gehabt, nämlich einen Architekt, einen Generalmusikdirektor, eine Frau, die ist türkischer Herkunft, Muslimin, ist in Duisburg geboren, hat aber einen türkischen Pass, ist dort aufgewachsen, Vater war Kranführer bei ThyssenKrupp und ein Musikmanager, der Popcom und Viva gegründet hat, Dieter Gorni. Also wir hatten 4 verschiedene künstlerische Direktoren aus unterschiedlichen kulturellen Zusammenhängen. Und unser Architekt, der das hier verantwortet, der hat gesagt, wir müssen das Ruhrgebiet von oben erlebbar machen, um zu zeigen, was wir haben. Sie sehen hier einen Gasometer in Oberhausen. Das ist eine Ausstellungshalle, eine der größten Ausstellungshallen in Europa, wo immer abenteuerliche Ausstellungen hier stattfinden, da oben links. Das ist ein ehemaliges Brauereigebäude, das Dortmunder U, was zum Museum umgewandelt wurde. Das ist der Eingang zum Ruhrmuseum auf Zollverein. Das hieß auch eine Halde mit einer Bramme von Richard Serra oben. Das ist ebenfalls eine Halde mit einem Aussichtskunstwerk. Hier ist der Duisburger Landschaftspark, ein stillgelegtes Stahlwerk und eben Zeche Nordstern von denselben Architekten wie Zollverein in Gelsenkirchen. Das war mal die nördlichste Zeche, war dann die südlichste Zeche, ist inzwischen ein Sitz eines Wohnungsbauunternehmens. Und von dort oben hat man also einen Blick auf das Ganze. Sie sehen jetzt hinten die Städtenamen nicht mehr, das ist auch nicht so entscheidend. Die 53 Städte machen dieses Gebiet aus. Und wir haben hier 5 große Städte, um sie mal eben zu beschreiben. Das ist hier der Rhein, das ist Duisburg mit über 500.000 Einwohnern, Oberhausen mit ungefähr 250.000 Einwohner, Essen 580.000, Bochum 400.000 und Dortmund auch über 580.000 Einwohner. Und wenn Sie von da nach da mit der Eisenbahn fahren, von Duisburg bis Essen, sind Sie ungefähr 20 Minuten unterwegs und von hier mit der Eisenbahn dahin auch nochmal 20 Minuten. Sie fahren also in weniger als einer Stunde von Duisburg nach Dortmund in der Zentralachse. Mit dem Auto kann es genauso kurz dauern, kann aber auch 1,5 Stunden dauern. Es kommt auf den Verkehr an. Ja, und wir haben dann gesagt, wir legen, das ist ja hier klar, hier gibt es ja die touristischen Regionen, aber wir wollten da eine Ordnung reinbringen. Haben wir zusammen mit österreichischen Touristikern, die auch Skigebiete beraten, haben wir gesagt, es hat gar keinen Sinn, dass jede Stadt jetzt so untergeht in der Masse, sondern wir wollen 5 Hotspots beschreiben, an denen wir neue touristische Zentren einrichten. Und dankenswerterweise haben wir 12 Millionen Euro von der EU bekommen, um diese Besucherzentren einzurichten, eine komplette einheitliche touristische Infrastruktur aufzubauen mit 5 Visitor-Centern. Und der Streit, wo diese Visitor-Center hinkommen sollen, das können Sie sich nicht vorstellen. Das war natürlich immens. Gelsenkirchen hat sich beschwert, warum in Oberhausen? Die sind doch kleiner als wir und. Und das ist ja immer in diesen Fällen, wo man nach draußen gehen will, die große Frage: Was lässt man? Nicht was macht man, sondern was lässt man? Weil die gelassen werden, sich zurückgesetzt fühlen dann, die haben natürlich ein hohes Protestpotenzial. Das mag hier in Südtirol überhaupt nicht der Fall sein. Es scheint vielleicht an ihren Mienen nur so eine Sache, wenn sie so angespannt gucken, jetzt nur sich zu konzentrieren, bei uns im Ruhrgebiet sozusagen, wahrscheinlich ist das hier nicht so. Aber diese Zuspitzung aus dieser Fülle von Kultureinrichtungen heraus zu sagen, das ist es und das ist es nicht, das ist bei uns eine fast unlösbare Aufgabe gewesen. Wenn ich zum Beispiel in Dortmund das Bild von Zollverein gezeigt habe, ich bin extra ins BVB-Stadion gegangen, weil die da ja die Dortmunder Seele so, die werden ja hoffentlich deutscher Meister jetzt, also die Dortmunder Seele so angesprochen ist. Und dann habe ich Zollverein gezeigt, dann haben die gesagt, das sind doch nicht wir. Das wäre so, wie wenn sie die Dolomiten zeigen, sagen die in Bozen, nee, sind doch nicht wir, es ist doch Gröden. Ja, so ist das bei uns. Also man hat sich gar nicht dahinter gestellt, hinter das Weltkulturerbe. Das war für die andere Stadt, haben wir nichts mit zu tun. Und okay, das war ein ganz langer Prozess, da eine Identifikation zu erreichen und ein Mitmachen zu erreichen. Also mehrere Jahre haben wir dann immer wieder diese Passagen gezeigt. Deswegen will ich Sie jetzt auch nicht damit langweilen. Das langweilt mich ja schon fast wieder hier. Das ist aber diese Flüsse, Lippe, Emscher, Ruhr und Hellwig. Das ist die Straße da in der Mitte. Und diese vier Passagen haben wir zu Spielachsen gemacht. Das ist vielleicht ein ganz interessantes Bild jetzt für Sie. Da ist ein Abwasserkanal hier links. Da hat es immer gestunken, schon in meiner Jugend, weil da offengelegt das Abwasser wegfließt. Warum? Weil der Bergbau hier zu so großen Verwerfungen immer geführt hat, dass man ein Rohr gar nicht hätte verlegen dürfen. Das wäre immer, nach alle drei Jahre hätte man das wieder erneuern müssen. Jetzt ist der Bergbau nicht mehr da, es ist alles gesenkt und jetzt wird dieses Abwasser, offengelegte, wo Sie alles sehen, was verschwimmt, wird jetzt unter die Erde gebracht und der Fluss wird renaturiert. Und hier rechts ist ein Schifffahrtskanal und zwischen diesen beiden Wasserstraßen gibt es eine 30 Kilometer lange Insel, die mal 400 Meter breit ist, mal 30 Meter breit ist. Und dann haben wir gesagt, okay, diese Achse nehmen wir und dort werden wir Kunstwerke installieren und diesen Unort, wo eigentlich kein Mensch hingehen will oder manchmal dann doch, das war hier die Bundesgartenschau in Gelsenkirchen, also hier ist mal ein Areal erschlossen worden, ganz schön, da ist wieder Kühltürme, dahin ist vielleicht ein Schrottplatz, um da eine Strecke entlang zu legen. Und da sind Fahrradwege entstanden und so weiter. Wir haben 600 Kilometer Fahrradwege ohne Autostraßen daneben, weil das alles auf alten Eisenbahntrassen läuft. Also wer Fahrradfan ist, kommt, ein bisschen Werbeanwendung muss sein. Darf ich machen, ja? Hier ist der Tourismusprofessor. Also okay, danke. Okay. Ja, also das war diese Kunst, Emscher Kunst 2010. Das bereiten wir jetzt auch wieder für 2013. Habe ich heute Morgen noch telefoniert. Werden 20 Künstler wieder eingeladen, einige Kunstwerke sind stehen geblieben und es geht ja jetzt nicht darum, dass ich Ihnen das Projekt im Einzelnen erläutere. Und neue Bauwerke sind auch entstanden im Rahmen der Kulturhauptstadt und zur Kulturhauptstadt. Die tollste Spende war die des neuen Museums Volkwang, 55 Millionen Euro von der Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung. Berthold Beitz ist die größte Einzelspende in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland für den Neubau des Museums Volkwang. 55 Millionen, ja, Sie haben richtig gehört. Dortmunder U, 45 Millionen, das Hagener Museumsquartier, dann hier eine Moschee, die größte in Deutschland, ist jetzt nicht ein Kulturhauptstadtprojekt gewesen, aber ich habe sie mal neben die alte Synagoge gestellt, die als Haus der jüdischen Kultur wieder eröffnet worden ist und hier sehen Sie schon, bei uns spielt die Religionszugehörigkeit ja eine große Rolle, Muslime sind da, die größte Moschee in Duisburg, es gibt noch eine jüdische Gemeinde, das ist aber ein Haus der Geschichte, jüdischen Geschichte der Stadt Essen, also säkularisiert. Ein Landesarchiv am Duisburger Innenhafen. Hier kommt ein kleiner Container aus dem Hamburger Hafen, sind dieselben Architekten wie die Elbphilharmonie. Herzog Dimmeron, die auch die Allianz Arena gemacht haben, kostet nur 30 Millionen, aber gleiche Bausteigerungsraten und Prozentsätze wie in Hamburg, also bei Dimmeron immer aufpassen. Und Ruhrmuseum auf Zollverein. Immerhin eine ganz interessante neue Infrastruktur. Die Kulturhauptstadt hat insgesamt 500 Millionen Euro Investitionen ausgelöst. Ja, was Sie schon erwähnt hatten, nämlich die Zusammenarbeit der Museen, Herr Engel, das gibt es auch bei uns mit den Ruhrkunstmuseen. Die haben eine neue Marke aufgebaut und das ist vielleicht für Sie ganz interessant. Die sind jetzt so weit, dass wir die Ruhr 2010, die Tourismusgesellschaft, zusammen aus einem EU-Topf für Tourismus 1 Million Euro für die nächsten 3 Jahre akquiriert haben. Und erst haben die Museumsdirektoren überhaupt nichts davon gehalten, dass sie sich jetzt in das Marketing einer Ruhrregion einbinden sollten. Dann haben wir sie zusammengebracht und haben gesagt, okay, wir machen ja nicht Marketing, wir machen ja Kulturvermittlung. Und dann haben die zusammen diesen Bus erfunden, Collection Tours. Und zwar ist dort immer entweder unter der Woche eine Schülergruppe mit 30 Schülerinnen und Schülern oder am Wochenende Erwachsene von einem Museum zu anderen gefahren. Sie sehen hier das Museum Volkwang, das neue. Da konnte man dann einsteigen und wurde dann nach Bottrop ins Quadrat gefahren, wo die Essener sonst auch nicht unbedingt hinfahren, obwohl es ein tolles Museum ist. Auf dem Weg dorthin gab es Informationen für die Schülerinnen und Schüler, was zu zeichnen, was zu malen. Es war Museumspädagogik im Bus und dann sind sie wieder zurückgefahren, hatten einen wunderbaren Ausflug mit der Schulklasse. Und jetzt haben die Museen gemerkt, dass sie zum Beispiel mit dem Museumspädagogen, wenn sie da zusammenarbeiten, solche Konzepte gemeinsam entwickeln, dass das von einem zum anderen auch übernommen werden kann, dass es Sinn macht, zusammenzuarbeiten an der Stelle und dass es auch neue Besucherschichten bringt, wenn mal die Einwohner der einen Stadt in die andere fahren und wussten gar nicht, dass 10 Kilometer weiter so ein schönes Museum existiert. Und das war von der Deutschen Bank noch finanziert, diese 5 Busse. Und jetzt haben wir, wie gesagt, 1 Million Euro zugesagt bekommen aus Tourismusgeldern NRW, aus einem Topf von 40 Millionen, der dort zur Verfügung steht. Haben wir einen Antrag gestellt, im Wettbewerb gewonnen. Und jetzt wird nächstes Jahr und übernächstes Jahr und dieses Jahr jeweils 300.000 Euro in den Kulturtourismus Ruhrkunstmuseen einfließen. Wenn Sie also Lust haben, schauen Sie auf die Internetseite der Ruhr 2010, www.ruhr2010.de und dann auf Ruhrkunstmuseen, da finden Sie dieses Projekt im Einzelnen geschildert mit einem eigenen Auftritt. Das ist das Logo hier auch der Ruhrkunstmuseen. 20 Museen, 20 Museumsdirektoren haben wir zusammengebracht. Und die haben sich jetzt in Arbeitsgruppen auch eine dauerhafte Struktur gegeben, ein gemeinsames Mission Statement erarbeitet und so weiter. War ein langer Prozess von 4-5 Jahren. Ja, zur Musik haben wir große Projekte gemacht, zu Theater ebenfalls, die ich jetzt alle gar nicht hier vorstellen möchte. Darum geht es ja jetzt weniger. Auch bei der Kreativwirtschaft glaube ich, dass es nicht so viele Bezüge gibt. Hier möchte ich nur sagen, es gibt sehr viele Branchen der Kreativwirtschaft, von Galerien, Verlagen, Mediengestaltern, Musikbüros. Und unser Ziel ist es, diese Branchen jetzt auch stärker zu fördern, Branchencluster zu bilden. Und tatsächlich haben wir inzwischen 74.000 Arbeitsplätze in diesem Bereich und damit viel, viel mehr als im Bergbau. Und deswegen haben wir da auch eine Möglichkeit, den Strukturwandel wirtschaftlich mit ein bisschen zu bewältigen. Ich möchte Ihnen jetzt, bevor ich auf die Kampagne eingehe, noch die großen Ereignisse kurz schildern. Wir hatten auf der Zeche Zollverein eine riesige Eröffnungsfeier, haben dann auf der Zeche Nordstein abgeschlossen, also schon an den identitätsstiftenden Orten. Und diese zwei Projekte, die ich jetzt vorstelle, die haben die Menschen in Bewegung gebracht, neben Schachzeichen, neben diesen Ballonen. Das waren 60.000 Menschen in der Schalke Arena, die gesungen haben an einem Abend zusammen. Links von mir war Mutter Beimer, rechts von mir der Ministerpräsident Rüttgers. Und wir haben uns abgeklatscht, 2,5 Stunden haben wir da gesungen. Den Gefangenenchor, der Steigerlied und es war wunderbar. Und Bobby McFerrin und Profiköre waren auf dem Podium in der Mitte und es war ein durchgestaltetes Programm. Dem vorausgegangen waren 600 Konzerte an den 2 Tagen davor im ganzen Ruhrgebiet von allen Chören. Das wollen wir auch 2012 wiederholen. Und das war das allergrößte Projekt, was wir gemacht haben. Wir haben auf 60 Kilometern eine Autobahn gesperrt, die A40, die meistbefahrenste Straße im Ruhrgebiet. Und hier auf der einen Spur waren Bierzeltbänke aufgebaut. Man sieht hier die Schirme darüber und hier sollten Fahrradfahrer fahren. Es gab aber im Verkehrsfunk dann Fahrradstau auf der A40 und hier hinten sieht man, dass es dann ein bisschen dünner wird. Da konnte man dann wieder fahren. Also das war jetzt natürlich auch eine Stelle in Essen, wo ganz viel los war. 3 Millionen Menschen ungefähr sind gekommen und das war so, dass jeder an diesen Tisch mit seiner Kultur kommen konnte. 25.000 Tische haben wir über Karten, Ticketing vergeben. Man musste pro Tisch 25 € bezahlen. Und konnte dann eben seine Freunde einladen und die kamen mit Trinken, Essen, mit verrückten Geschichten. Es gab sogar einen Tisch mit BVB und Schalke 04 an einem Tisch. Ja. Und gesungen wurde und so weiter. Das war dann der Höhepunkt im Sommer. Und was wir daraus gelernt haben, war, dass wenn wir ein Format entwickeln, wo die Menschen sich mit ihrer Kultur einbringen, mit ihren Geschichten einbringen, dass dann es unglaublich funktioniert hat bei uns. Und das war etwas, wo wir die Leute selber zu Akteuren von Kultur und Tourismus gemacht haben. Und deswegen zeigen auch unsere Umfragen, dass die Erwartungen übertroffen worden sind, was Tourismus und Imageveränderung anbetrifft. Die sagen jetzt, ja, unsere Erwartungen sind übererfüllt worden in diesem Jahr. Ein solches Klingelschild zeigt mal, wie wir nicht in 3 Sprachen, sondern in 90 Sprachen, die bei uns gesprochen werden, denken müssen und in 140 Nationen, die zusammenleben. Bückhoff und Danksy und Angermann und Gerlach, aber auch wieder Igor Litvinov. Wir sind also eine viel, viel Völkersituation bei uns. Das hatte mit der Einwanderung zu tun. 4 Millionen Menschen sind zwischen 1870 und dem Zweiten Weltkrieg eingewandert, um in den Zechen zu arbeiten. Deswegen sind ganz viele polnische Bürger und Bürger auch dann immer mehr zu Deutschen geworden. Was Sie jetzt vielleicht noch mehr als das Programm interessiert, ist, wie wir diese Markenentwicklung gemacht haben. Unsere Analyse hat gezeigt, wir sind ausgegangen von einer Freizeitmarke, additives Freizeitangebot. Wenn bei uns jemand die Fahne hochgehisst hat und gesagt, ich habe hier eine Skicenter, es gibt ja tatsächlich, stellen Sie sich mal vor, eine Skihalle in Bottrop von Marc Girardelli. Ja? Da habe ich mal in das Navi eingegeben, ich möchte gerne nach Bottrop zu der Skihalle, da stand da Naherholungszentrum für Ski. Ich musste rechts ranfahren, weil ich so lachen musste. Da kann man also mit Flatrate Niederländer kommen, für 30 Euro kriegt man Skipaar ausgeliehen, kann dann frei trinken, man muss sagen, saufen und essen. Da läuft das so ab. Schrecklich eigentlich, aber gut. So etwas gibt es bei uns, skurrile Dinge, die funktionieren, weil so viele Menschen da sind. Also brauchte man sich gar nicht darum bemühen, nach draußen richtig zu wirken. Und wir haben dann gesagt, wenn wir denn dann auf Dauer eine Städte-Tourismusmarke werden wollen, hier Metropole Ruhr, dann sehen wir doch, Kulturhauptstadt ist nur ein temporäres Ereignis, ein Jahr lang. Also müssen wir es so hinbekommen, dass in diese Rakete Kulturhauptstadt möglichst viele ihr Treibstoff reintun und diese Rakete nicht die Kulturhauptstadt transportiert, sondern die Metropole Ruhr in eine Umlaufbahn bringt, mit ihren Fähigkeiten. Und deswegen haben wir das Programm auch nicht so gemacht, dass wir ganz viele Leute von außen reingeholt haben, sondern wir sind eine tolle Bühne, sondern wir haben uns selber präsentiert und haben daran gearbeitet, dass wir selber die Strukturen entwickeln. Schauen Sie mal, das war natürlich der Ausgangspunkt, diese Industriegeschichten. Da hatten wir also von 89 bis 99 schon dran gearbeitet mit der internationalen Bauausstellung. Hier sind mal so Entertainment-Marken, Musicals haben wir, eine Zoom-Erlebniswelt, den Mondpalast, den Moviepark, das Alpine Center, alles Mögliche an Eventmarken. Das ist auch immer der Fall, dass die Leute wegen Starlight kommen, diesem Langlauf-Musical und so weiter. Und wir haben eine Fülle von Theatern, Opernhäusern, die aber alle jetzt, die haben die gesehen, alle für sich dahin ihr Marketing betreiben. Und deswegen haben wir gesagt, wie sieht denn die Markenessenz aus? Was ist denn das, was uns ausmacht? Mit welchen Werten treten wir an? Das ist ja hier in einer beispielhaften Weise auch bei der Logoentwicklung Südtirol gelungen. Und wir mussten das also erstmal für uns im Bereich Kultursektor machen. Das hat jetzt Ausstrahlungswirkung auch auf die anderen Bereiche. Marke heißt ja Wortbildmarke. Marke heißt aber auch, welche Haltung habe ich, wie stelle ich mich zu dem, was uns ausmacht. Und darauf werde ich nachher noch eingehen. Und wir haben diese Herausforderungsstrategie, das war am Anfang gar nicht klar, ob das sich durchsetzen würde, verfolgt Metropole neuen Typs. Und zu sagen, ja, Paris, London, Ruhr. Da haben die gesagt, ihr seid völlig bescheuert. Sowas könnt ihr doch nicht machen. Ihr könnt euch doch nicht mit denen vergleichen. Und das war aber gut. Das war gut, dass wir das so gemacht haben. Und haben dann Markenwerte auch aus diesem Mythos heraus mit Solidarität, Stolz, Sie können das in unserer Markenstory auf unserer Internetseite nachlesen, herausgearbeitet und gesagt, ja, diese Solidarität bei allem, was im Fußball gegeneinander geht, das sollte uns doch ausmachen. Und insofern muss ich nochmal was dazu sagen, wie die Menschen zu uns stehen und was die von uns denken. Und da sollte man auf die Kabarettisten hören. Und einer unserer Kabarettisten heißt Frank Gosen und das muss ich jetzt mal vormachen. Der steht dann auf der Autobahnbrücke und schaut und sieht den Zechenturm, den Kirchturm, die Skyline von Bochum. Da sagt er, boah, schön ist das nicht, aber meins. Und mein Opa, der hat auch schon immer gesagt, woanders ist auch scheiße. Und jetzt müssen Sie sich das mal vorstellen.
Dieses T-Shirt war das meistverkaufte T-Shirt in unserem Merchandising-Shop.
Jetzt konnte ich das hierher bringen. Bei Rotary-Clubs habe ich immer ein bisschen ein Problem. Aber stellen Sie sich vor, was ist dahinter? Dahinter steckt, dass man sagt, ich liebe dich, obwohl du scheiße bist. Oder, ich sag's mal netter, ich liebe dich mit deinen ganzen Hässlichkeiten. Denn der Frank Gosen sagt immer, ja, die Leute denken ja, wir fahren morgens 1000 Meter in die Tiefe, schlägen an der Kohle und dann fangen wir erst richtig an zu frühstücken. Und macht damit mit diesen Vorurteilen seine kabarettistischen Witze. Und diese Vorurteile, sagt er, können wir sowieso nicht wegkriegen. Also sagen wir sind so, wie ihr glaubt. Wir sind Proleten und reden so. Und dann kommt er mal und dann überraschen wir euch. Und vielleicht lässt sich das nachher auch nochmal auf Südtirol übertragen, dass man mal erstmal zu dem steht, was man ist und nicht versucht, da so eine Soße drüber zu kippen und zu sagen, ja, wir machen eine glatte Oberfläche und diese glatte Oberfläche, die zeigen wir. Sondern ich habe aus diesen kabarettistischen Dingen gelernt, dass ich auch dazu stehe, dass es bei uns hässliche Ecken gibt. Die gibt es aber auch in Paris und London, gibt es vielleicht sogar in Bozen, ich kenne sie nicht, aber wahrscheinlich viel weniger als bei uns. Aber wir sollten nicht immer versuchen, etwas darzustellen, was wir nicht sind. Also muss es darum gehen, diese Identität herauszuarbeiten. Und das haben wir in der Kampagne dann auch nochmal immer wieder aufgegriffen. Gesagt, ja, das Ruhrgebiet atmet nicht nur Staub, sondern Zukunft. Was ist diese Zukunft? Wir wissen es selber noch nicht genau. Immerhin dieses Gebäude, eines der meistbesprochenen Gebäude in der Architektur, steht auf Zollverein und erzählt eine neue Geschichte. Aber trotzdem ist es daneben, in Katernberg gibt es ganz viel Arbeitslosigkeit, ich war auch Schuldezernent und soziale Probleme. Und das Nächste, was wir getan haben, war natürlich immer wieder auch eine Kampagne mit Wellen zu entwickeln. Das machen Sie ja auch, wo wir hingehen wollen und dass man das in Ruhe planen. Wir sehen, welche Zeiträume wir hier abgebildet haben, um unsere Geschichte zu erzählen, 6 Jahre lang. Und wichtig ist auch, dass man die Zielgruppen kennt und so weiter. Aber man muss diese Geschichte haben, die man diesen Zielgruppen erzählt. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Kulturtouristen sind eher bei den Postmateriellen anzusiedeln in der bürgerlichen Mitte und bei den Etablierten. Die Kulturtouristen sollte man ebenso wie die Touristen insgesamt auch einteilen in diejenigen, die einfach mitnehmen die Dinge im Urlaub oder in der Städtedestination. Bei uns ist es eine Städtedestination. Also, man fährt nach Berlin, um den Kudamm zu sehen, das Brandenburger Tor, und abends geht man nochmal ins Musical und ins Theater. Das sind die General Interest Touristen. Und die anderen sind die Special Interest Touristen. Die wollen das neue Museum erleben, die wollen Cecilia Bartoli im Konzert sehen und so weiter. Und in unserer Marketing-Kampagne haben wir immer unterschieden nach diesem General Interest Marketing. Das haben wir gesagt, das macht die Tourismus GmbH. Und wir haben uns um die speziellen Zielgruppen gekümmert, die Tanz interessiert, die Kunst interessiert. Das haben wir bei uns in der Produktionsabteilung der Ruhr 2010 auch mitgedacht. Weil wir dort die Experten haben, die sich im Tanzjournalismus auskennen, die wissen, wer in Art in dem Magazin der richtige Redakteur ist und so weiter, und haben da also eine gewisse Aufteilung vorgenommen in der Zusammenarbeit. Ruhrtourismus nach draußen generell und wir in der Produktion, aber immer in Zusammenarbeit mit Tourismus, spezielle touristische Zielgruppen ansprechen. Und das hat auch funktioniert, und das, was wir dann auch gemacht haben, war immer mal ein bisschen Humor in die Sache reinzubringen. Sie haben das schon gerade beim T-Shirt gemerkt. Das haben wir aber nur in 3 Städten geklebt, das Plakat. Nämlich in Neukirchen, Flöhen, Sprockhövel und Holzwicke. Da haben wir 3 Großplakate gemacht und waren in allen Zeitungen. Das haben wir nicht 1000 Mal produziert. Oder sowas hier, als wir die Volunteers gewonnen haben. Wir haben 1200 freiwillige Kräfte gewonnen und haben da so eine Kampagne gemacht und haben dann unsere eigenen Leute motiviert mitzumachen, ja. Oder so ein Spruch wie, auch 2010 wird hier noch mit Händen gearbeitet von Pianisten, Malern und Bildhauern und so weiter. Also wir haben immer wieder ein bisschen Humor auch in die Sache gebracht. Darf ich mir die Bemerkung erlauben, die vielen Publikationen jetzt mal so durchgelesen habe von Südtirol, habe ich nicht so viel gelacht. Aber ich muss ja auch nicht lachen, wenn ich das lese. Ich sage nur, ich fand das alles super formuliert, aber ich habe gedacht, wo ist denn jetzt das, wo ich mal einen Scherz finde? Also vielleicht bin ich humorsüchtig, ich weiß es nicht, aber man weiß ja, was zählt. Ne? Okay. Ja, die Bücher, die gekommen sind, waren natürlich für uns dann ein Genuss, dass dann plötzlich welche, wirklich ganz neu, das gab es vorher nie, Metropole Ruhr geschrieben haben. Ein Atlas der Metropole Ruhr, das hätte früher immer Ruhrgebiet gestanden. Und wir haben es geschafft, dass also jetzt eine Metropole im Gespräch ist. Und Sie sehen, ich habe bewusst das komische Bild dieses Duisburger Landschaftsparks genommen. Und jetzt haben Sie auch schon kein Störgefühl mehr, sondern ich finde es spannend. Hätte ich jetzt dieses Bild mit dem Kind genommen, mit dem Ballon, hätten Sie gesagt, da brauche ich ja nicht hinfahren. Ja, Sie wollen bestimmt noch wissen, und dann komme ich gleich auf Südtirol zu sprechen. Ich merke, die Spannung steigt. Wir hatten ein Budget für Marketing von 12 Millionen Euro, haben aber sehr, sehr viele Sponsoren gewonnen und auch Mediapartner, die mit uns kommuniziert haben zusammen. Sie müssen das immer auf die mehreren Jahre verteilen. Also so viel Geld war es dann gar nicht für den Effekt, den wir erzielt haben. Und fürs Programm hatten wir natürlich eine Menge Geld, nämlich 36 Millionen, also 48 Millionen im Kern. Und diese 36 Millionen, mit denen haben wir dann die anderen Millionen der Städte noch bewegt. Also insofern konnten wir schon aus dem Vollen schöpfen. Es gibt aber einen Grundsatzbeschluss von Land- und Regionalverband Ruhr, ab nächsten Jahr jedes Jahr 4,8 Millionen jährlich dauerhaft zu geben. Und das ist natürlich eine tolle Botschaft, dass jetzt also dauerhaft für Kultur in der Region so viel da ist. Unsere Umfragen haben beim Touristen ergeben, die Übernachtungsgäste waren, dass 46% gesagt haben, das kulturelle Angebot im Ruhrgebiet ist im Vergleich zu München, Berlin, Hamburg gleichwertig. Also ich weiß nicht, wer gesagt hat, eher besser, aber die kann ich natürlich auch küssen. Und 18% haben gesagt, schlechter, eher schlechter, und 30% weiß ich nicht. Und das ist natürlich eine Chart, das zeigt, wir sind inzwischen auf Augenhöhe angekommen und können sagen, ja, eine neue Metropole in Europa. Im Oktober haben wir dann den Wettbewerb Kulturmarke des Jahres in Berlin gewonnen. Ja, so viel zu unseren Erlebnissen. Und das war unsere Abschlusskampagne, dass wir Dankeschön gesagt haben und haben uns jetzt wirklich in die Reihe gestellt mit einer nicht ganz weit entfernten Turm und damit wieder spielerisch umgegangen. Ich habe die ganze Zeit darüber gesprochen. Und ich glaube, das ist auch die Frage, die Sie sich jetzt heute stellen und immer wieder gestellt haben im Marketing. Welche Bilder werden kommuniziert und welche Identität hat man denn, wenn man das hier sieht? Ich finde das toll, was Sie gemacht haben. Ich habe auch mit Herrn Oltmanns mich mal unterhalten dürfen, der diese Marke ja, glaube ich, mitentwickelt hat bei Meta Design. Ein toller Prozess, dass sich so viele dahinter stellen. Kompliment, da sind wir noch im Ruhrgebiet noch ziemlich weit, auch davon noch weit entfernt. Und wenn man das genauer anschaut, dann müsste man, kann ich für Sie diese Frage nicht beantworten, aber man müsste sie immer wieder neu stellen, was Sie und was einen selber ausmacht. Weil nur dann kommt die Ehrlichkeit, die ja für eine Marke das Entscheidende ist, nämlich die Glaubwürdigkeit. Und wenn man jetzt dieses Logo untersucht, dann sieht man eigentlich, dass es Kultur und Natur mit symbolisiert, denn der Schriftzug Südtirol ist ja ein künstlerischer Schriftzug und was da drunter ist, erinnert an das, was sie ausmacht, nämlich die Natur. Sie macht die Natur aus, uns macht das aus, was wir von Menschenhand gestaltet haben. Und insofern kann man dieses Viereck jetzt mal betrachten und sagen, ja, mit Kultur das Image beeinträchtigen, das Image ist von der Identität abhängig, die Natur ist da, sie ist gesetzt. Wie steht das im Wechselverhältnis zueinander? Und man kann es aber auch umdrehen und sagen, okay, das Image ist von der Natur am meisten beeinflusst bei Ihnen und nicht so sehr von der Kultur. Ich gehe nochmal zurück. Das Image, was Sie haben außerhalb, ich bin ja jetzt wirklich ein Newcomer in Südtirol, das Image sagt mir erstmal nicht was über die Identität aus. Ich weiß aus Geschichtsbüchern, dass sich hier die Leute die Köpfe eingeschlagen haben, dass es hier riesige Tunnels in den Bergen gibt, die ich noch nicht gesehen habe, die ich spannend finde, weil ich das mal gelesen habe und vielleicht auch mal sehen würde. Ich hatte aber nicht die Zeit beim Skifahren, mir das anzuschauen. Also für mich ist das Image ganz klar von der Natur bestimmt. Aber die Identität, die Sie haben, die ist doch das, was die Kultur eigentlich auch vermitteln sollte. Und welches ist diese Identität? Das frage ich mich. Und dazu möchte ich Ihnen zunächst noch einen aus der Literatur, ein für mich jedenfalls sehr interessantes Zitat bringen. Wenn man über Kulturmarken nachdenkt, dann habe ich schon vorhin einmal gesagt, wenn eine Marke zu glatt ist, bleibt man nicht haften. Wenn es zu schön ist, zu glatt ist, ist es auch unglaubwürdig. Man bleibt dann haften, wenn auch Spannungen erzählt werden, wenn es spannend wird, wenn ich sage, stimmt das so? Ich muss es selbst entdecken. Und das ist das, was mit kohäsivem Kulturbranding gemeint ist, dass man nicht zu glatt wird. Aber gleichzeitig die Möglichkeit gibt, dass sich Menschen damit identifizieren und zu dem Teil dieser Marke werden. Also Kulturmarketing und Kulturtourismus, Kultur, Natur, Identität und Image. Ich glaube, das sind die Dinge, um die man kreisen könnte. Und jetzt schaut man mal genauer hin. Wie gesagt, ich nähere mich jetzt Ihnen ein bisschen mit einigen wenigen Eindrücken, die ich habe. So weiß ich aus meiner Jugendzeit noch, dass ich diese Filme sehr gerne gesehen habe. Und was ist da? Da wird Kunst und Kultur eingesetzt, um das Bild der Natur nochmal in anderer, schönerer Form, wunderbarer, spannender Form zu erzählen. Super Marketing. Keine Frage, Louis Trenker, super Markenstory. Und auch deshalb schön, dass es so etwas jetzt nochmal aufgearbeitet gibt. Die nächste Variante ist, mit der Kultur in den Dialog, mit der Kunst in den Dialog mit der Natur einzutreten und damit aber schöne Erlebnisse auch zu bringen. Wunderbare Dinge entstehen da. Nachhaltige Bilder in den Köpfen entstehen. Es ist aber noch nicht unbedingt ein Spannungsfeld, es ist sozusagen das Well-Being. Ich habe das gestern erzählt, ja, es ist so wie in Turku, da verschreiben im Moment in der Kulturhauptstadt die Ärzte Kultur, weil diese Stadt als Kulturhauptstadt sagt, wir sind Wellbeing, wir sind eine lebensqualitätsvolle, gesundheitsorientierte Stadt. Und da haben die jetzt ein Projekt aufgelegt, die Ärzte verschreiben Rezepte, du musst abends ins Konzert gehen, damit du gesünder wirst. So, das ist so diese Wellness-Kultur. Sicherlich ist das Jazz-Festival jetzt dafür nicht ein gutes Beispiel, aber es geht so in diese Richtung. Es ist ja nicht, es ist ein aufregendes Erlebnis und sollte deshalb nicht verniedlicht werden, sondern als etwas sehr Schönes erscheint mir das, auch wenn ich noch nicht da war. Dann gibt es diese gelebte Kultur, die von der Alltagskultur ausgeht. Sie alle legen ihre Arbeit ja wahrscheinlich auch jedenfalls im Marketing, Tourismusmarketing, einen weiten Kulturbegriff zugrunde. Wie leben und arbeiten die Menschen hier? Und da kann man Tradition und das Heute erkennen oder auch so einen Almauftrieb, die Volksmusik, die ich übrigens sehr liebe. Auf jeden Fall nutzen oder beziehungsweise ist ja da, ist ja wunderschön, auch da dabei zu sein. Und dann gibt es solche Dinge, die auch zeitgenössisch sind und sehr viel aus der Tradition herausschöpfen. Spannender wird es aber, wenn ich immer wieder an diese verschiedenen Sprachen denke. Und man weiß, dass hier Sprache als hegemoniales Element benutzt wird. Sie hatten ja vorhin auch ein Beispiel, ich habe es nicht ganz verstanden mit dem Ressort und dem anderen, aber da scheint ja schon so ein Spielchen stattgefunden zu haben. Und man weiß ja auch aus den Geschichtsbüchern, was hier passiert ist, als Hitler und Mussolini sich geeinigt haben und so weiter. Also Sprache ist hier nicht nur etwas, wo man sich mit verständigt, sondern es ist auch, hat noch eine ganz andere Dimension, wo man sich auch abgrenzt, wo man sich auch, ja, Sie wissen es besser als ich. In der gebauten Geschichte kann man so leicht nicht die Dinge wegradieren. Die sind da, die erzählen Geschichten. Und das ist auch gut so. Wenn Sie nach Pécs kommen, in die Kulturhauptstadt 2010, dann ist in der Mitte von Pécs eine Moschee. Dann sagen Sie, das ist doch eine Moschee. Und dann sagen die Einwohner von Pécs, das ist keine Moschee, das ist eine Kirche. Ja, die ist gebaut worden als Moschee, als die Osmanen das hier besetzt hatten. Und heute ist eine katholische Kirche, aber sieht aus wie eine Moschee. Also das ist ja eine unheimlich spannende Geschichte. Und die gebaute Geschichte kommt hier ja auch vor. Und Sie wissen besser als ich, was da passiert ist. Und Sie wissen noch besser, dass es noch mehr solche spannende Geschichten gibt. Und die Frage ist, wer erzählt sie denn? Und wie werden sie erzählt? Und mit welcher Sprache werden sie erzählt? Und mit welchen Akteuren werden sie erzählt? Also dieser Mensch hat einen Auftrag. Und da ist ein Problem, das umschiffe ich mal eben. Und das war in dem Moment, wo er das gemacht hat, kein Problem. Aber dauerhaft könnte es schon ein Problem werden, diesen Baum nicht mal eben wegzunehmen. Oder sich mit dieser Situation anders auseinanderzusetzen, als einfach die Markierung jetzt anders zu machen. Und das möchte ich Ihnen einfach mitgeben jetzt für den heutigen Tag, dass Sie dieses Bild denken und überlegen, ob da ein Baum ist oder wer jetzt welche Rolle hier spielt. Oder so, nicht? Also du darfst schon hier, nein, du darfst nicht, nur wenn du zu mir den Zugang hast, darfst du hier durchgehen. Ja? Also das sind so zwei Bilder, ich glaube, die sind für jede dieser Dialogsituationen, die jetzt heute vor Ihnen stehen, ganz, ganz anregend. Vor allen Dingen, wenn man an Geschichten denkt, die mit diesem Bauwerk, was ja da ist, was man nicht abreißen sollte, oder? Vielleicht doch, nein, ich weiß nicht. Oder mit diesem hier zu tun haben. Ich möchte nur anregen, dass Sie diese Geschichten nicht verschweigen und dass Sie da nicht mit einer Markierung drumherum fahren. Und als ich gelesen habe und gestern Abend dort war, wie diese beiden Wege da, Deutsch-Italien miteinander verbinden, aber auch gleich zwei Wege gemacht worden sind, dann passt das ja schon fast zu dem Baumbild. Und es ist viel schöner, so mit umzugehen. Insofern möchte ich jetzt abschließend sagen, erzählen Sie die Geschichten, überlegen Sie, wer die Geschichten erzählt, wie Sie sie erzählen und machen Sie kein Tabu. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Scheidt. So, bei mir sind so die Worte Fülle einerseits aufgetaucht, aber auch Nachdenklichkeit. Ich bin gespannt, was sich bei Ihnen bewegt hat und vor allem gibt es jetzt auch noch die Möglichkeit, an Dr. Scheidt Fragen zu stellen, Dinge, die vielleicht die Ihnen aufgefallen sind, die Ihnen eingefallen sind, die Sie vielleicht auch nachdenklich stimmen. Ich lade Sie einfach ein, Ihre Fragen, vielleicht auch Anmerkungen jetzt zu äußern. Es gibt ein Saalmikrofon, das dann auch zu Ihnen gebracht werden kann. Jetzt sind alle so beeindruckt, gell? Aber sehen Sie.
Herr Scheidt, ich war einmal im Ruhrgebiet, in Bochum, und dort bei einer Veranstaltung eines sogenannten Heimatvereins. Und mir ist aufgefallen, dass es diese Identität der Heimat, diese Sehnsucht nach Heimat in der Metropole Ruhr in einem Maße gibt, die selbst für unsere Verhältnisse hier fremd ist. Und im Konzept ihrer Metropole Ruhr spielt die Vergangenheit keine Rolle mehr. Erst einmal warum? Die Krone im Domschatz zu Essen, im Stiftschatz zu Essen, ist an und für sich kein identitätsstiftendes Element mehr. Die Metropole steht in der Gegenwart. Wo steht die Vergangenheit?
Ja, dann ist das vielleicht ein bisschen noch zu wenig rübergekommen. Ich hatte ja diese Bilder von den Schachzeichen gezeigt mit diesen Ballonen. Und da waren diese Heimatvereine diejenigen, die diese Ballone Tag und Nacht bewacht haben. Und wir haben also in der Kulturhauptstadt eigentlich immer darauf gesetzt, dass die Leute mit ihren Identitäten kommen können. Aber es ist völlig richtig, dass wir darüber eine Gesamtüberschrift gemacht haben und gesagt haben, bitte fühle dich nicht nur als Bochumer. Und diesen Prozess wollten wir unbedingt erreichen, indem wir diese neue Gesamtwahrnehmung erzeugen wollten. Wir haben also auch Umfragen gemacht, dass im Jahr 2010, sage und schreibe deshalb, weil es vorher nicht so war, 56% der Menschen angegeben haben, dass sie mal in eine andere Stadt des Ruhrgebiets gefahren sind, um Kulturangebote wahrzunehmen. Davor waren es nur 26, die haben immer in ihrer eigenen Stadt nur die Sachen angeschaut. Und diese Heimatverbundenheit wollen wir auf keinen Fall ausradieren. Die ist notwendig, die ist ja auch bei Ihnen vorhanden. Die ist notwendig, weil die Leute in diesem Ballungsraum mit diesen Autobahnen und Eisenbahnstraßen und so weiter, die wollen wissen, wo sie sind, die wollen Orientierung haben. Deswegen bekennen sie sich zum Fußballclub, zum Schrebergartenkolonie, zum Taubenzüchterverein, zum Kirchenchor und so weiter. Das ist ganz tief drin, weil wenn ich in einem solchen orientierungshinderlichen Ballungsraum wohne, möchte ich meine Heimat definieren. Denn diese kirchlichen Traditionen, das habe ich in meinem Vortrag in der Tat jetzt weggelassen. Wahrscheinlich kommen Sie aus diesem Bereich Denkmalschutz oder Denkmalpflege oder Kirchen, nehme ich an. Ich könnte Ihnen jetzt ganz viele Kirchenprojekte noch zeigen und auch zeigen, wie wir mit diesem Thema, was vor der Industrialisierung lag, umgegangen sind. Weil auch da haben wir natürlich den Scheinwerfer nach rückwärts gewandt. Ich habe Sie müssen sich vorstellen, Essen ist als Frauenstift gegründet worden, 1852. Bis 1803 haben in meiner Heimatstadt die Frauen geherrscht. Und dann kam Krupp. Frage, was besser ist. Jedenfalls, diese Geschichten haben wir nicht verdrängt. Im Gegenteil, haben sie auch aufbereitet. Ich habe nur das Programm nicht ausführlich erzählt. Und insofern ist natürlich diese Kirchentradition auch hier mit den Fresken und den alten Objekten sicherlich eine sehr, sehr wichtige Möglichkeit, Geschichte zu erzählen, die jenseits dieses Mussolini-Themas da, was ich gerade aufbereitet hatte. Aber ich wollte ja nicht Kirchen, provozieren Sie nicht. Das andere provoziert Sie vielleicht ein bisschen mehr. Deswegen habe ich das gebracht. Okay.
Weitere Wortmeldungen?
Okay.
Ja, ich nehme das jetzt einfach so, dass Sie im Moment keine Fragen stellen.
Abbiamo trasmesso Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità.